Das führt dann eben auch so weit, dass ich im Bett liege und zwei Drittel meines Körpers hundemüde sind und einfach nur schlafen möchten und knieabwärts einfach keine Ruhe gibt.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute über das Restless Legs Syndrom. Ihr habt gerade Andi gehört. Er ist davon betroffen und hat sich bei uns gemeldet. Also Restless Legs heißt, die Betroffenen können nicht schlafen, weil sie sich so fühlen, wie Andi es gerade beschrieben hat.
Ja, wir klären heute, wie sich dieses Restless-Legs-Syndrom für die Betroffenen eigentlich anfühlt, was man über die Auslöser weiß und auch, wie man es behandeln kann.
Wir haben auch einige Mails bekommen an überschlafen@deutschlandfunknova.de mit Fragen zum Restless-Legs-Syndrom. Die werden wir hier klären. Und am Ende unserer Folge wieder unser Schlafmythen-Check, den kennt ihr schon von uns. Da sprechen wir heute drüber, ob es unseren Schlaf verändert, in welche Himmelsrichtung unser Bett ausgerichtet ist. Also gibt es da so ein richtig und so ein falsch und schlafen wir bei dem einen besser und bei dem anderen nicht? Das schauen wir uns heute an. Und damit willkommen zu Überschlafen. Wenn ihr auch mal ein Thema habt, über das wir ganz dringend genauer sprechen sollen, dann schreibt uns gerne auch an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Christine, lass uns an der Stelle hier in der Folge mal mit einer Definition starten. Was ist das Restless Legs Syndrom?
Ja, man kann es auch als Syndrom der unruhigen oder ruhelosen Beine übersetzen. Allerdings muss ich sagen, auch im Deutschen hat sich der englische Begriff etabliert. Also wir sprechen eigentlich auch im Deutschen von Restless Legs Syndrom. Das ist eine neurologische Erkrankung, eine der häufigsten tatsächlich überhaupt. Und sie kann eben auch den Schlaf stören und tut es auch bei ganz vielen betroffenen Menschen. Und deshalb war es uns auch wichtig, über diese Erkrankung mal bei Überschlafen zu sprechen.
Genau.
Und es gibt eben 5 Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit ein Restless-Legs-Syndrom diagnostiziert werden kann. Zum einen ist das zentrale Symptom so ein Bewegungsdrang in den Beinen. Also seltener kann es auch die Arme betreffen, meistens die Beine. Deshalb heißt das Syndrom eben auch Restless-Legs-Syndrom. Und dieser Bewegungsdrang, der wird begleitet oder manchmal sogar ausgelöst durch so ein seltsames Gefühl in den Gliedmaßen oder auch ein Gefühl der Unruhe. Es wird ganz unterschiedlich beschrieben von den Betroffenen. Mhm. Und diese Symptome, die treten vor allem am Abend oder in der Nacht auf oder werden zumindest dann um diese Zeit stärker. Und die Missempfindungen und der Bewegungsdrang, die werden auch stärker, wenn die Betroffenen eben sitzen, zum Beispiel abends vor dem Fernseher oder auf dem Sofa oder eben auch liegen im Bett und eigentlich schlafen möchten. Und ganz charakteristisch ist, dass Bewegung, also Laufen, Gehen, Strecken, das führt dann unmittelbar zu einer Besserung der Symptome, zumindest für die Zeit, in der man sich bewegt. Und dann gibt es noch ein letztes Kriterium und das ist eben, dass die Beschwerden nicht ein Symptom einer anderen Erkrankung oder eines anderen Phänomens irgendwie sein dürfen. Das ist wichtig, weil es auch andere Erkrankungen gibt, die Symptome wie bei einem Restless-Legs-Syndrom machen können. Das sind so nachahmende Erkrankungen, nennt man die auch. Aber es ist halt kein Restless-Legs und demnach würde man es auch anders behandeln. Und alles in allem kann man sich, glaube ich, recht gut vorstellen, dass es einfach total unangenehm ist und auch oftmals den Schlaf stört und auch die Lebensqualität der Betroffenen deutlich einschränken kann.
Sag mal, Christine, diese nachahmenden Erkrankungen, von denen du gerade gesprochen hast, kennt man da irgendwas von?
Ja, zum Beispiel Wadenkrämpfe könnten das sein.
Ach so, ja, okay.
Also da könnte man auch überlegen, ist das ein Restless-Legs-Syndrom oder sind es eben einfach Wadenkrämpfe?
Ja, okay. Andi hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt. Er sagt, so fühlt es sich für ihn an.
Bei mir ist es meist so ein eher wellenartiges Gefühl, also nicht durchgehend. Und es fängt eigentlich an immer mit so einem leichten Rauschen, so ein Flimmern, was aber noch nicht unangenehm ist. Geht dann über in so ein leichtes, vielleicht auch stärkeres Kribbeln und ja, in krassen Fällen kann sogar dann mal so richtig so ein leichtes Stechen sein, was dann knieabwärts eben bei mir auftritt.
Ist das auch typisch?
Ja, also ganz oft wird eben so ein Kribbeln, Ziehen, Stechen bis hin auch zu krampfartigen Schmerzen beschrieben. Die Betroffenen finden da ganz viele unterschiedliche Begriffe dafür. Aber allen Empfindungen gemein ist eben, dass sie so aus der Tiefe der Muskulatur oder auch der Sehnen zu kommen scheinen. Mhm. Ich habe das auch manchmal, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, zum Beispiel, wenn ich einen Tag lang wandern war in den Bergen, also die Wadenmuskulatur sehr viel benutzt habe, dann liege ich manchmal abends im Bett, so auf der Hütte vielleicht und bin so, jetzt muss ich irgendwie, ich habe das Gefühl, ich muss die Beine so ein bisschen dehnen. Ich spüre dann schon auch so ein leichtes Kribbeln, das ist ja irgendwie so, ich würde sagen, es ist so eine unruhige Wadenmuskulatur, aber ich muss auch dazu sagen, also das ist wirklich total selten und es ist auch nie so, dass ich wirklich das Gefühl habe, das stört jetzt ernsthaft meinen Schlaf. Ich weiß nicht, kennst du das auch?
Ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass ich seit dir auch vielleicht oder seit unserem Podcast auch weiß, was das ist, wenn ich das mal spüre. Also ich habe jetzt kein diagnostiziertes Restless-Leg-Syndrom und würde auch mich deswegen jetzt nicht zu einem Arzt begeben. Mich stört das nicht. Ja. Wenn das mal vorkommt, ist auch super selten. Und dann aber auch, wie du gesagt hast, nach so einem langen Tag irgendwie, wo man viel auf den Beinen war. Ich hatte das wirklich auch mal auf so einer Hüttentour, wo dann eine Wanderung, glaube ich, so 8, vielleicht 10 Stunden auch irgendwie lang war. Und dann so dieses, das kann ich total teilen, dieses, man ist erschöpft, aber unruhig, so in den Beinen irgendwie, ne? Und ich glaube, das kennen ja dann vielleicht wirklich auch mehr Leute, als man so denken würde, weil das ihnen schon mal passiert ist. Aber sie haben dann eben nicht diese Erkrankung. Einer unserer Hörer hatte uns auch noch nach unserer FAQ-Folge geschrieben. Da hatten wir ja mal ganz kurz über das Restless-Leg-Syndrom gesprochen. Und er sagt, nun habe ich auch eine Ahnung, warum es mir immer nachts vorm Einschlafen ständig überall juckt und zieht. Das fand ich auch interessant, dass er das so beschrieben hat. Also so ein Jucken und Ziepen, ist das auch was, was Betroffene spüren können?
Also auch das kann so eine Beschreibung sein. Wie gesagt, es gibt da einfach ganz unterschiedliche Beschreibungen. Ist man ja vielleicht auch wirklich einfach schwer in Worte zu fassen, was man da genau spürt. Und dann beschreiben das eben Menschen einfach auch mit ganz unterschiedlichen Begriffen. Aber eben allen gemein ist, dass es so Missempfindungen eigentlich das sind, die vor allem in Ruhe auftreten und sich aber dann auch durch Bewegung bessern.
Ich habe auch gelesen, die Beine können sich unangenehm heiß oder kalt anfühlen.
Ja, manche Patientinnen und Patienten beschreiben auch das. Und ich finde mal, da könnte man fast so einen Eindruck bekommen, diese Empfindungen, die da bei diesem Restless-Leg-Syndrom auftreten können, die sind so vielfältig, quasi fast alles könnte irgendwie ein Restless-Leg-Syndrom auch irgendwie sein. Aber jetzt haben wir vorher ja schon kurz über diese Wadenkrämpfe gesprochen. Und da hat man ja zum Beispiel auch im Schmerzen in der Nacht, wenn dann die Wadenmuskulatur sich da zusammenzieht, schmerzhaft zusammenzieht. Und auch dehnen oder rumlaufen hilft ja. Und sie treten eben auch in der Nacht auf, wenn man eben im Bett liegt. Das heißt, auch einige Kriterien von so einem Restless-Leg-Syndrom sind eigentlich ja erfüllt, wenn wir nochmal an diese Kriterien denken, die ich vorher beschrieben habe. Die Frage ist natürlich, sind Wadenkrämpfe jetzt ein Restless-Leg-Syndrom? Die Antwort haben wir vorher eigentlich schon gegeben. Nein, natürlich nicht. Und da greift eben wiederum dieses Kriterium, dass die Beschwerden nicht anderweitig erklärbar sein dürfen. Also zum Beispiel durch eine andere medizinische Diagnose. Und das wären ja die Wadenkrämpfe. Deshalb sind Wadenkrämpfe eben kein Restless-Leg-Syndrom.
Ja.
Und es gibt auch eine ganze Reihe von anderen Faktoren oder auch Erkrankungen, die zu ähnlichen Symptomen wie einem Restless-Leg-Syndrom führen können, also eben zu diesen nachahmenden Erkrankungen führen. Und das sind neben den Wadenkrämpfen zum Beispiel auch Gelenkentzündungen oder auch eine Venenschwäche oder Wassereinlagerungen in den Beinen können dazu führen. Oder auch einfach, dass man irgendwie unbequem liegt und deshalb eben das Gefühl hat, man muss jetzt eigentlich die Beine oder möchte die Beine bewegen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man dann, wenn man den Verdacht hat, es könnte ein Restless-Leg-Syndrom sein, dass man dann eben zum Arzt oder zur Ärztin geht und das abklären lässt, weil letztendlich nur ein Arzt oder eine Ärztin entscheiden kann, ob es wirklich ein Restless-Leg-Syndrom ist oder ob es eben etwas anderes ist, also im Zweifelsfall so eine nachahmende Erkrankung.
Ja, gerade wenn diese ganzen Empfindungen so ein bisschen diffus sind. Ne? Ich kann mir zum Beispiel wirklich gut vorstellen, dass man bei Wassereinlagerungen auch sowas Ähnliches fühlt. Ne? Und da wird man ja am Ende ganz anders behandelt als bei einem Restless-Leg-Syndrom.
Ja, genau.
Lass uns mal drüber sprechen. Wie ist das für Betroffene? Also was macht das mit dem Schlaf, wenn man an dem Restless-Leg-Syndrom leidet?
Ja, also prinzipiell muss man natürlich erstmal sagen, das sind auch schon Symptome am Abend, also auch da kann es schon unangenehm sein, aber wenn es dann eben den Schlaf stört und das ist bei vielen Betroffenen der Fall, dann ist dann natürlich nochmal ein anderes Level auch an Belastung erreicht. Wenn die Missempfindungen und der Bewegungsdrang so ausgeprägt sind, dass man eben nicht ruhig liegen bleiben und einschlafen kann, sondern aufstehen und herumgehen muss, dann ist der Schlaf gestört und rund 60-70% der Patientinnen und Patienten mit einem Restless-Legs-Syndrom erleben eben auch Auswirkungen dieser Erkrankung auf den Schlaf.
Also das Einschlafen.
Genau, also das Einschlafen wird sehr schwer. Die Betroffenen können manchmal auch erst nach Stunden einschlafen, denn in den Morgenstunden werden die Beschwerden besser. Oder sie wachen dann, auch wenn sie es geschafft haben, einzuschlafen, manchmal aufgrund der Beschwerden einfach auf und schlafen deshalb insgesamt nicht ausreichend. Also der Schlaf ist nicht ausreichend, nicht erholsam. Und in Studien wurde auch gefunden, dass Patientinnen und Patienten mit einem Restless-Legs-Syndrom zum Beispiel ein erhöhtes Unfallrisiko haben. Also ja, weil sie vielleicht nicht mehr konzentriert sind, dass sie auch bei der Arbeit weniger produktiv sind und dass auch die Lebensqualität insgesamt stark leidet. Und auch dieser Punkt der Lebensqualität, muss man sagen, natürlich wird die durch schlechten Schlaf eingeschränkt, aber beispielsweise auch, wenn ich das Gefühl habe, ich kann eigentlich am Abend nicht mehr in ein Konzert gehen, wo ich eben still sitzen muss oder irgendeine anderen Aktivität nachgehen, die stilles Sitzen erfordert, weil ich dieses unangenehme Gefühl habe, dann kann natürlich auch das die Lebensqualität deutlich einschränken.
Wie viele Menschen sind denn betroffen vom Restless-Legs-Syndrom?
Wir haben vorher schon gesagt, das Restless-Legs-Syndrom ist echt eine total häufige Erkrankung, zumindest in Europa und Nordamerika. Denn im weltweiten Vergleich, das fand ich auch total spannend, das war mir gar nicht so bewusst, gibt es ziemlich große Unterschiede. Also im asiatischen Raum sind nur ungefähr 1-3% der Bevölkerung betroffen. In Europa und Nordamerika, je nachdem in welche Studie man schaut, sind es aber zwischen 5-13%. Also von 20 Personen, wenn man sich so eine Gruppe mal vorstellt, sind zwischen 1-3 Personen davon betroffen. Und das ist schon ganz schön viel.
Ja, das ist super viel. Es gibt wahrscheinlich keine Vermutungen darüber, warum das so ist, nehme ich mal an. Also, dass es in Asien nicht so häufig ist.
Nee, also ist mir jetzt zumindest nicht untergekommen.
Wer ist denn betroffen? Ich habe gelesen, es sind mehr Frauen als Männer.
Ja, Frauen sind insgesamt deutlich häufiger betroffen. Manche Studien gehen davon aus, dass Frauen im Vergleich zu Männern sogar doppelt so häufig betroffen sind. Und man muss auch sagen, besonders während der Schwangerschaft haben viele Frauen Symptome, die dann auch mit der Geburt aber wieder verschwinden. Man muss dazu aber auch sagen, die können auch dann später im Leben wieder auftauchen.
Ich habe auch gelesen, das Restless-Legs-Syndrom tritt meistens so erstmals auf um das 30. Lebensjahr.
Also wenn man sich so anschaut, in welchem Alter Restless-Legs-Symptome zum ersten Mal auftreten, dann gibt es wohl zwei Altersgruppen, die da hervorstechen. Die eine Gruppe, die ist bei Erkrankungsbeginn so um die 20 Jahre alt und die zweite Gruppe um die 40 Jahre. Diagnostiziert wird es allerdings meistens zwischen 30 und 60 Jahren. Das passt vielleicht auch so zu dem, was du gelesen hast. Und das lässt sich möglicherweise dadurch erklären, dass nicht jeder, der so erste Symptome erlebt, dann auch direkt zum Arzt oder zur Ärztin geht und das dann diagnostiziert wird. Weil am Anfang ist es vielleicht auch einfach gar nicht so störend. Man hat es nur ganz leicht oder nur ab und zu. Und ja, das erklärt dann eben, warum die ersten Symptome früher auftreten, aber die Diagnose dann auch erst später kommt unter Umständen.
Wie entwickelt sich denn die Krankheit meistens? Also wird die schlimmer mit den Jahren?
Ja, und das könnte eben auch genau erklären, warum die Erkrankung oft erst später diagnostiziert wird. Also klassischerweise fängt es einfach mit leichten Symptomen an. Die hat man dann auch nur ein paar Mal im Jahr. Und im Lauf der Zeit können diese Beschwerden dann einfach häufiger werden und auch in ihrer Intensität zunehmen.
Sagen wir mal, eine Hörerin oder ein Hörer erkennt sich jetzt hier bei uns. Also das, was wir beschreiben, passt auf sie oder ihn. Was dann? Erstmal ab zur Hausärztin?
Ja, also wenn man sich durch die Beschwerden beeinträchtigt fühlt, ist ja auch gar nicht immer der Fall, also bei dir und mir zum Beispiel nicht, dann ist die Hausärztin sicher die richtige erste Ansprechpartnerin. Die kann einen dann gegebenenfalls auch zum Facharzt oder zur Fachärztin, also einem Neurologen, einer Neurologin oder einem Schlafmediziner oder Schlafmedizinerin weiterleiten. Prinzipiell kann aber eigentlich jeder Arzt und jede Ärztin auch ein Restless-Legs-Syndrom diagnostizieren. Und was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, auch wenn die Erkrankung letztlich wirklich nur durch einen Arzt und eine Ärztin diagnostiziert werden kann, es gibt auch Fragebögen, mit denen man so einen kurzen Selbsttest machen kann, um mal seine Symptome einzuordnen. wenn man vielleicht erstmal einfach nur wissen möchte, ob das ein Restless-Legs-Syndrom sein könnte. Zum Beispiel gibt es da auch einen Fragebogen auf der Webseite der Deutschen Restless-Legs-Vereinigung. Das ist ein Verein, der sich vor knapp 30 Jahren zur Aufgabe gemacht hat, Menschen mit dieser Erkrankung zu helfen. Verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Mhm. Und wenn in so einem Fragebogen dann rauskommt, dass es ein Restless-Legs-Syndrom sein könnte, dann denke ich, kann man auch diesen Fragebogen sehr gut direkt mit zur Ärztin nehmen und sagen, ich habe das schon mal ausgefüllt und diese Information, die ist dann möglicherweise auch schon ganz wichtig und hilfreich. Und die Ärztin oder der Arzt, die machen dann aber auch nochmal genauere Tests, mit denen man dann sehr zuverlässig letztlich nachweisen kann, ob es wirklich ein Restless-Legs-Syndrom ist oder vielleicht auch was anderes.
Ich habe dich ja mal in Basel besucht und war bei dir im Schlaflabor, um auszutesten, wie das ist. Wenn euch das interessiert, könnt ihr da gerne mal reinhören in die Folge. Die findet ihr hier im Kanal unter dem Stichwort Schlaflabor. Du hast mir ja damals auch Elektroden ans Bein geklebt, um meinen Muskeltonus zu messen. Das heißt, so kann sich dann auch im Schlaflabor zeigen, ob jemand betroffen ist?
Ja, wir messen im Schlaflabor immer sogenannte periodische Beinbewegungen mit diesen Elektroden, die wir da auf einen bestimmten Muskel am Bein, am Schienbein kleben. Und tatsächlich haben viele Menschen mit Restless Legs auch solche Beinbewegungen im Schlaf oder beim Einschlafen. Aber ganz wichtig, ein Restless-Legs-Syndrom ist nicht das gleiche wie diese periodischen Beinbewegungen. Das kann auch sein, dass man so periodische Beinbewegungen hat, aber kein Restless-Legs-Syndrom. Ein Restless-Legs-Syndrom wird wirklich rein anhand der Beschreibungen der betroffenen Person diagnostiziert und es braucht dafür keine Untersuchung im Schlaflabor.
Ja, für wen ist denn dann eine Untersuchung im Schlaflabor trotzdem empfehlenswert?
Ja, im Schlaflabor kann man natürlich viel genauer untersuchen, wie sehr der Schlaf beeinträchtigt wird. Und empfehlenswert ist so eine Untersuchung außerdem dann, wenn der Schlaf zum Beispiel, trotz dass man das Restless-Legs-Syndrom behandelt, nicht besser wird. Oder auch wenn noch eine andere Schlafstörung im Raum steht, zum Beispiel sowas wie so nächtliche Atemaussetzer, die sogenannte Schlafapnoe. Oder auch wenn jemand am Tag eine ganz starke Einschlafneigung hat, das ist nämlich eigentlich nicht typisch für ein Restless-Legs-Syndrom. Obwohl eben diese Restless-Legs-Beschwerden gar nicht so ausgeprägt sind.
Oh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn wir jetzt die ganze Zeit über die Waden reden, meine fühlen sich schon so unangenehm an,
echt?
Wenn man hier so rumsitzt. Ja, ich hatte das aber auch schon in der Vorbereitung, wie mit unserer Gähnen-Folge, wo uns die ganzen Hörerinnen und Hörer geschrieben haben, boah, ich muss so richtig oft gähnen. Okay, dann lass uns doch mal drüber sprechen, woher das Restless-Legs-Syndrom kommt. Also was kann dahinter stecken?
Man muss zunächst mal sagen, wie genau jetzt so ein Restless-Legs-Syndrom entsteht, da ist noch ganz vieles ungeklärt. Aber es gibt auch schon vieles, was man eben weiß. Ganz grob geht man davon aus, dass es so ein Zusammenwirken verschiedener Faktoren gibt. Also einerseits bestimmte Umweltfaktoren, zum Beispiel die Schwangerschaft haben wir schon genannt, oder auch Medikamente. Aber auch andere Erkrankungen können mit reinspielen. Da scheint zum Beispiel ein veränderter Eisenstoffwechsel im Gehirn eine ganz besonders wichtige Rolle zu spielen. Und auch die Gene spielen eine Rolle.
Dann lass uns diese Faktoren mal durchgehen. Starten wir mal bei den Medikamenten. Also einige können das Restless-Legs-Syndrom auslösen oder verstärken. Welche sind denn das?
Ja, das sind zum Beispiel bestimmte Antidepressiva, also Medikamente, die eingesetzt werden, um die Symptome von der Depression zu lindern. Die können einen verstärkenden Effekt auf das Restless-Legs-Syndrom haben, ebenso auch wie Medikamente, die gegen eine Schizophrenie wirken. Und es gibt auch Studien, die nahelegen, dass Genussmittel, wie zum Beispiel Koffein, Restless-Legs-Syndrome verstärken könnten. Aber da heißt es auch in der wissenschaftlichen Literatur, dass da noch so richtig belastbare Daten fehlen.
Okay, dann nächste Ursache, Erkrankungen. Welche können denn das Restless-Legs-Syndrom auslösen?
Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Erkrankungen, die von so Restless-Legs-Beschwerden begleitet werden oder sie auch auslösen. Ehrlich gesagt, bei der Schwangerschaft war ich mir jetzt gar nicht ganz sicher, ob ich das unter Umweltfaktoren packen soll oder unter Erkrankungen, weil es ist ja keine Erkrankung natürlich.
Aber nichts von alledem so richtig,
ein
ne?
Faktor. Ja, ja, aber es ist ein Faktor. Ja. Eine Eigenschaft, die eine Person mitbringt. Ein veränderter Zustand des Körpers.
Vielleicht veränderter gesagt, Zustand, das finde ich gut.
Genau, das können wir vielleicht so sagen. Aber es gibt auch bestimmte neurologische Erkrankungen, zum Beispiel manche haben vielleicht schon was von einer Polyneuropathie gehört. Das ist eine so eine Erkrankung. Oder auch Nierenerkrankungen können dazu führen, dass sich eben Restless-Legs-Symptome entwickeln.
Für alle, die von einer Polyneuropathie noch nichts gehört haben, sag doch bitte noch mal kurz, was das ist.
Ja, grob gesagt ist eine Polyneuropathie eine neurologische Erkrankung, bei der die Reizweiterleitung der Nerven untereinander gestört wird. Und da gibt es dann eben auch eine veränderte Wahrnehmung von bestimmten Sinnesreizen.
Okay, jetzt haben wir gesagt, es gibt Erkrankungen, die Restless-Leg-Syndrom auslösen können oder halt eben verstärken können. Mhm. Weiß man, wie da der Zusammenhang ist?
Ja, ein Eisenmangel, und zwar ganz besonders ein Eisenmangel im Gehirn, scheint in ganz vielen Fällen eine zentrale Rolle zu spielen. Also da gibt es ganz viel wissenschaftliche Literatur auch dazu. Und deshalb kann eben auch eine Behandlung mit Eisen, also entweder durch Tabletten oder auch durch Infusionen, die Symptome bessern.
Und das kann ja vielleicht auch bei Schwangeren der Grund sein, oder? Da müssen wir jetzt auch noch drüber reden, auch wenn wir Schwangere jetzt nicht in eine dieser Kategorien packen wollten.
Ja, genau. Besonders gegen Ende der Schwangerschaft leiden viele Frauen unter Restless-Legs-Symptomen oder auch eben Syndrom. Und auch da könnte, weil denn Schwangere haben eben oft auch einen Eisenmangel, eben das die Ursache sein. Mit der Geburt, das ist auch sehr spannend, da verschwinden dann diese Symptome auch relativ abrupt. Erstmal wieder. Erstmal deshalb, weil bei diesen Frauen, die in der Schwangerschaft eben Restless-Legs-Syndrom hatten, da ist dann auch das Risiko erhöht, dass die später im Lauf ihres Lebens wieder solche Symptome entwickeln, erhöht.
Okay, das heißt, man ist vielleicht so oder so schon irgendwie gefährdet, ne?
Ja.
Da wäre aber noch was. Also auch wir beide kennen ja die Symptome, aber nur sehr, sehr selten. Nach heftigem Sport, haben wir eben schon gesagt. Und dann spricht man da überhaupt von Restless Legs?
Ja, also wenn wir nochmal so zum Anfang der Folge, wo ich ja auch diese Kriterien erklärt hatte fürs Restless-Legs-Syndrom, wenn wir dann nochmal gedanklich zurückgehen, da war kein Kriterium dabei, wo man jetzt sagt, es muss ein subjektives Leiden vorhanden sein. Deshalb gibt es auch zumindest nach dieser Definition keinen richtigen Cut-off, wo man sagt, okay, ab diesem Schweregrad oder dieser Belastung ist es ein Restless-Legs-Syndrom. Deshalb muss man sagen, ja, auch wenn das ganz selten auftritt, dann ist es halt eigentlich schon auch ein sehr, sehr leichtes Restless-Legs-Syndrom. Allerdings, klar, in unserem Fall ist es wirklich nicht behandlungsbedürftig und das erleben sicher auch ganz viele Menschen. Aber niemand würde, oder fast niemand würde damit zum Arzt oder zur Ärztin gehen. Mhm. Aber Bewegung spielt auch bei Patientinnen und Patienten mit einem Restless-Legs-Syndrom wirklich eine Rolle. Zu viel Bewegung, besonders in den Abendstunden, kann nämlich auch bei diesen Patientinnen und Patienten die Symptome wiederum verstärken.
Okay. Es kann ja auch sein, dass ein Restless-Legs-Syndrom auftritt, ohne dass es jetzt zum Beispiel eine von diesen Erkrankungen gibt, die du eben genannt hast, ohne dass man ein Medikament nimmt, zum Beispiel ein Antidepressivum. Da muss also irgendwas anderes dahinter stecken. Das heißt, das weiß man wahrscheinlich nicht so ganz genau, woher dann diese Fälle kommen, ne?
Ja, genau. Also diese Fälle gibt es natürlich einfach auch. Und da ist aber die Behandlung ebenso wie die Symptome genau gleich wie bei den Fällen, wo man irgendwie einen auslösenden Faktor vielleicht identifiziert hat.
Du hast eben schon das Stichwort Gene genannt. Was weiß man über so eine vererbbare Veranlagung?
Ja, besonders bei den Betroffenen, bei denen das Restless-Legs-Syndrom früh beginnt, also ich habe gelesen, so vor dem 45. Lebensjahr, ist es oft so, dass auch andere Familienangehörige betroffen sind. Also wenn man dann fragt, ja, irgendwie Mama, Papa, Geschwister, Oma, hat jemand da so ein Restless-Legs-Syndrom, dann sagen die häufig, ja, ist in unserer Familie bekannt. Und das legt natürlich schon nahe, dass es da eine genetische Beteiligung gibt.
Lass uns mal drüber sprechen, was hilft. Wenn ein Medikament das Restless-Legs-Syndrom auslöst, würde ich direkt sagen, okay, absetzen. Ne? Natürlich geplant, irgendwie zusammen mit Arzt oder Ärztin, aber das müsste man dann wahrscheinlich erstmal versuchen, ne?
Ja, also mal, klar, das ist natürlich ein logischer Schritt, dann den zu gehen. Da muss man allerdings auch immer ein bisschen abwägen. Denn wenn sich zum Beispiel jetzt eine Depression durch ein Medikament, durch ein Antidepressivum bessert, aber man gleichzeitig durch dieses Medikament verstärkt Restless-Legs-Symptome bekommt, dann ist die Frage, ob jetzt diese Restless-Legs-Beschwerden auszuhalten sind, ob man trotzdem bei diesem Medikament bleibt, weil es halt auf die Depression gut wirkt. Man kann aber auch vielleicht in so einem Fall dann überlegen, das Medikament zu wechseln oder auch nach irgendwie einer bestimmten Zeit, wenn man vielleicht auch sagt, okay, jetzt können wir auch mal versuchen, das ohne Medikament zu versuchen mit der Depression, dann könnte man natürlich auch versuchen, das Medikament abzusetzen. Prinzipiell ist es aber natürlich ganz sinnvoll, die Auslöser von so einem Restless-Legs-Syndrom zu reduzieren. aber es ist nicht immer ganz einfach.
Dann kann es auch helfen, Medikamente oder eben Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Wir haben es eben schon gesagt, Eisenmangel kann ein großes Thema sein. Mhm. Was schreiben dann Ärztinnen und Ärzte auf? Einfach Eisenpräparate?
Ja, genau. Also im Verlauf der Diagnostik sollten auf jeden Fall irgendwann, also möglichst am Anfang, die Eisenwerte auch mal gecheckt werden. Und wenn die eben unter so einem bestimmten Wert liegen, dann sollte man Eisen zuführen, entweder durch Tabletten oder wenn das aus irgendeinem Grund nicht geht, dann kann man das auch mit Infusionen machen.
Wie schnell wirkt denn sowas? Weil wenn uns jetzt Menschen zuhören, die sich denken, stört mich schon total lange, ich würde es einfach mal angehen und vielleicht steckt ja sowas dahinter wie ein Eisenmangel, den man ja relativ schnell behandeln kann. Wann kann man denn dann davon ausgehen, dass es besser wird?
Ja, also wenn das Zuführen von Eisen dann eine Linderung der Symptome bringt, dann kann man mit einer Besserung so nach 2 bis 6 Wochen rechnen. Allerdings erleben, und das muss man auch sagen, nicht alle Patientinnen und Patienten mit niedrigen Eisenwerten auch wirklich eine Besserung.
Also okay, aber ausprobieren. Wenn man sie erlebt, dann nach 2 bis 6 Wochen. Das ist ja eigentlich schon mal ganz gut.
Ja, das ist, ja.
Gibt es denn spezielle Medikamente gegen das Restless-Leg-Syndrom, die wirklich nur dafür da sind und nur dafür aufgeschrieben werden? Dagegen aufgeschrieben werden, muss ich ja sagen.
Ja, solche Medikamente gibt's. Also die sind jetzt nicht super exklusiv nur für Restless Legs, aber die können da zum Einsatz kommen. Da muss man aber dazu sagen, die Medikamente, die sollte man erst so spät wie möglich nehmen. Also das ist nicht was, was man jetzt direkt am Anfang von so einer Behandlung auch zum Einsatz bringt. Und man sollte es auch nur dann nehmen, wenn eben die Beschwerden so stark sind, dass es anders nicht mehr geht. Also dass man sich nicht zum Beispiel mit Bewegung oder also nicht pharmakologischen Dingen behelfen kann. Oder auch zum Beispiel, wenn Eisen eben nicht wirksam ist. Denn ein Problem mancher Medikamente ist, dass sie zwar erstmal helfen, dann werden die Beschwerden aber trotz, dass man die Behandlung weiter fortführt, immer schlimmer. Das nennt man eine sogenannte Augmentation. Und das möchte man natürlich nicht haben.
Welche Medikamente gibt es denn?
Es gibt sogenannte Dopaminagonisten, also da begegnet uns dieser Botenstoff Dopamin wieder, den hatten wir vorher schon kurz. Oder auch Medikamente wie Pregabalin oder Gabapentin kommen da zum Einsatz. Wenn das nicht hilft, dann können wohl auch Opiate eingesetzt werden. Aber klar, das sind jetzt alles keine Smarties. Und leider muss man die Medikamente dann auch langfristig einnehmen, weil sie eben die Symptome nur unterdrücken. Sie sind keine Heilung.
Wie ist es mit Schlafmitteln? Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man auf die Idee kommt zu sagen, ich bin wieder so unruhig. Ich nehme jetzt was ein, damit ich besser einschlafen kann oder damit ich besser durchschlafen kann.
Da wäre ich jetzt vorsichtig, weil wenn die Ursache für die Schlafprobleme das Restless-Legs-Syndrom ist, dann sollte man natürlich auch das behandeln und nicht den Schlaf, denn das ist ja nur die Folge der Restless-Legs-Beschwerden. Auch bei uns in der Schlafambulanz ist es so, dass Patientinnen und Patienten, die zu uns kommen und über einen gestörten Schlaf berichten oder klagen, immer auch nach Restless-Legs-Symptomen gefragt werden. Weil manchmal berichten die Patientinnen und Patienten das gar nicht so als eine Ursache, sondern sie klagen irgendwie erstmal einfach über den schlechten Schlaf und dann findet man so im zweiten Schritt eben raus, dass sie eigentlich ein Restless-Legs-Syndrom haben, was dann zu behandeln wäre. Also man muss einfach schauen, was ist die Ursache für den schlechten Schlaf und dann kann man das entsprechend behandeln.
Wir haben eben schon über Bewegung gesprochen. Mhm. Wir haben festgehalten, für Betroffene kann es nicht so gut sein, wenn sie sich kurz vor dem Schlafengehen noch sehr viel bewegen. Mhm. Aber es kann ja auch helfen. Welche Bewegung kann denn helfen?
Ja, also Bewegung zählt zu den nicht-medikamentösen Therapien. Da gibt es übrigens ein paar, die da auch empfohlen werden, auch in der aktuellen Leitlinie, die auch in den Shownotes verlinkt ist. Es wird da regelmäßige und moderate Aktivität empfohlen, also zum Beispiel sowas wie Yoga oder Radfahren. Und man sollte eben zu viel Bewegung am Abend vermeiden. Jetzt fragen sich vielleicht manche, welche nicht-medikamentösen Therapien gibt es denn noch? Und in der Leitlinie, da werden eben zum Beispiel Infrarotlichttherapie oder auch Massagen genannt, die hilfreich sein können.
Und wir müssen auch noch dringend hier über Andis Taktik sprechen, der uns die Sprachnachrichten geschickt hat und vom Restless-Leg-Syndrom betroffen ist. Er hat mir das hier erzählt.
Wenn ich im Bett liege und bemerke, dass meine Beine unangenehm unruhig werden, dann versuche ich zuerst mal, mich auf meine Atmung zu konzentrieren, ruhig zu atmen, so ein paar Atemtechniken anzuwenden. und mich somit ein bisschen abzulenken oder das unruhige Gefühl wegzuatmen. Was sich bei mir als absoluter Gamechanger herausgestellt hat, ist, sich einfach ein weiches Kissen zwischen die Knie zu legen. Das nimmt bei mir bereits so viel Druck aus dem Ganzen und fühlt sich wesentlich entspannter an.
Oh, Atemtechniken und Kissen. Ich finde das so gut, weil das ist so einfach, das hat jeder zu Hause. Mhm. Weißt du, ob sowas vielleicht auch eine beliebte Taktik ist? Klingt für mich so, als könnte das auch anderen helfen.
Ja, also ich denke mal, ausprobieren kann man es auf jeden Fall. Und die Patientinnen und Patienten, das ist ja total schön, dass sie dann eben auch irgendwie an die selbst für sich herausfinden, was am besten hilft in dieser Situation. Mhm. Ja, also man kann zum Beispiel so ein Kissen nehmen, man kann die Beine anders lagern, aber auch die Atemtechnik, das finde ich einen ganz spannenden Ansatz, weil er da ja erstmal versucht, irgendwie so den ganzen Stress, der dann vielleicht auch entsteht, wenn man sagt, also es ist ja auch total unangenehm, diesen Stress rauszunehmen, der Stress an sich, wenn es nicht die ruhelosen Beine sind, der kann ja dann auch wiederum das Einschlafen verhindern, weil man einfach viel zu angespannt ist und vielleicht auch sich noch ärgert darüber, dass es jetzt wieder kommt und sich fragt, warum trifft es mich und so weiter. Finde ich einen total schönen Ansatz und generell empfiehlt man auch bei einem Restless-Legs-Syndrom Patientinnen und Patienten dann zum Beispiel auf eine gute Schlafhygiene zu achten. Das heißt, den Alltag, aber auch so das eigene Verhalten so zu gestalten, dass es eben möglichst gutem Schlaf zuträglich ist, um das Schlafen so leicht wie möglich zu machen.
Schlafhygiene, haben wir auch eine extra Folge zu gemacht, wenn ihr da mal reinhören wollt. Dann kommen wir zu unserem Mythencheck.
Über Schlafen. Mythencheck.
Wir sprechen hier heute über die Schlafrichtung. Also es geht um die Himmelsrichtung, in die unser Bett zeigt. Unser Redakteur, der hat nämlich mal wieder Schlafcontent bei Instagram angezeigt bekommen. Viele Grüße, Michael. Er füttert uns immer mit Dingen, die er immer so in seinen Feed gespielt bekommt. Und zwar dieses Mal von Gabriele Martinelli. Der zeigt sich bei Instagram als Meditationstrainer, hat auch einen Haufen Follower. Der taucht aber auch als italienischer Schauspieler auf. Ich habe den mal gegoogelt bei IMDb zum Beispiel auf. Und er sagt:
The way your bed is positioned or the direction you're sleeping at night can actually impact the way your brain works while you sleep, which will dictate whether you're going to have a good mood or not the next day. Researchers have discovered that sleeping with your bed facing north-south can boost certain brainwave activity, specific delta, theta and alpha waves associated with deep sleeping relaxation.
Ich erspare euch jetzt mal den Rest. Das Video ist ein bisschen länger und es ist nicht ganz so leicht zu verstehen, wenn man jetzt hier nur die Audiospur hört. Die Message ist auf jeden Fall, das Gehirn kann sich besser entspannen. Wir können tiefer schlafen, wenn unser Bett an der Nord-Süd-Achse ausgerichtet ist und eben nicht an der West-Ost-Achse. Das soll zu häufigerem Aufwachen führen und zu schlechterer Schlafqualität. Also sollen wir unser Bett eben nach Norden oder Süden ausrichten. In unserem Fall hier sogar mit dem Kopf bitte nach Norden, weil wir auf der Nordhalbkugel leben, so beschreibt er das. Und das soll dann am Ende besseren Schlaf und sogar bessere Laune machen. Juhu. Christine, let's go.
Ja, Gabriele Martinelli bezieht sich hier auf eine Studie aus dem Jahr 2019. Die habe ich auch tatsächlich gefunden. Die wurde damals in der Zeitschrift Acta Medica International veröffentlicht. Das so klingt erstmal total gut. Von Forschenden aus dem Iran. Und ich habe mich da gleich gefragt, so, ist das glaubwürdig? Und bevor ich überhaupt mal in die Studie reingeschaut habe, habe ich mich ein bisschen über die Zeitschrift Acta Medica International oder International schlau gemacht. Von der hatte ich bisher nämlich noch nie was gehört. Das heißt jetzt auch nicht unbedingt was, aber better safe than sorry, also lieber mal checken. Und ja, prompt habe ich sie auch auf der sogenannten Beals-Liste gefunden. Das ist eine Liste potenzieller sogenannter räuberischer Zeitschriften. Also in der Fachsprache sprechen wir auch von sogenannten predatory journals.
Oha, was ist das?
Also solche Zeitschriften, die gibt's gefühlt wie Sand am Meer und die schicken mir wahrscheinlich 20 E-Mails mindestens am Tag. Die gehen direkt in meinem Spam-Ordner, aber ich werde da immer aufgefordert, irgendwas einzureichen mit ganz, ganz großen Versprechungen. Das Problem mit diesen Zeitschriften ist, die veröffentlichen alles, also alles, solange die Autorinnen und Autoren dafür bezahlen. Und das Ganze passiert auch meistens ohne irgendeine wissenschaftliche Qualitätskontrolle. Also das ist wirklich ein reiner Geldmachmechanismus.
Christine, du musst mal kurz erklären für alle, die das nicht so kennen, was eine Zeitschrift von dir als Wissenschaftlerin eigentlich vielleicht wollen könnte. Weil das ist ja mega interessant, dass sie sich bei dir melden. Sag mal, mit welchen Zeitschriften du normalerweise so in Kontakt bist und mit welchen eher nicht.
Also ich muss sagen, die Zeitschriften, die Fachzeitschriften, in denen ich normalerweise publiziere, die kontaktieren mich nur ganz selten mit einer Einladung. Zum Beispiel dann, wenn sie so eine Spezialausgabe machen und dafür eben Beiträge suchen. Aber in der Regel werden wir wirklich kaum kontaktiert. Und im Gegensatz dazu, diese räuberischen Zeitschriften, die überschwemmen einen wirklich mit irgendwelchen E-Mails. Ja.
Was machen dann diese räuberischen Zeitschriften? Was wollen die von dir?
Ja, diese räuberischen Zeitschriften, die wollen, dass ich da was einreiche. Die versprechen halt, dass es ganz schnell geht und dass das dann super gut irgendwie auch publiziert wird. By the way, da ist nichts super gut. Aber die wollen im Endeffekt einfach nur meinen Inhalt haben und dass ich dafür zahle. Also im Endeffekt geht es einfach nur darum, Geld damit zu machen mit einer, man könnte vielleicht sogar sagen, Scheinpublikation, die aber überhaupt nichts wert ist. Also das ist absolut vergebene Liebesmühe, wenn man da irgendwas publiziert.
Und man muss ja auch mal sagen, dass es im wissenschaftlichen Betrieb eigentlich super ist, wenn von einem irgendwo was publiziert wird. Und man muss da manchmal auch echt für kämpfen, ne? Also dass die Sachen von einem, die man so macht, angenommen werden, dass die in einer tollen Zeitschrift landen, ist eher so ein Qualitätsmerkmal. Mhm. Und es ist normalerweise nicht so, dass das einfach so schwuppdiwupp irgendwo passiert und dann steht da der Artikel und toll.
Ja, nee, und man muss auch dazu sagen, wir als Forschende sind ja super dankbar dafür, wenn unsere Fachkolleginnen und Kollegen da draufschauen, die geben dann vielleicht auch nochmal neue Ideen, die machen nochmal Verbesserungsvorschläge und im Idealfall ist es wirklich so, dass ein Manuskript von dem Zeitpunkt, wo man es das erste Mal einreicht, bis es dann publiziert wird, das dauert meistens so 2 bis 3 Runden, dass es dann wirklich auch sich nochmal deutlich verbessert.
Genau, da gibt es nämlich eine richtige Qualitätskontrolle, also eine Redigatur, so ähnlich wie im Journalismus.
Genau.
Dann lass uns nochmal auf diesen Fall hier gucken. Jetzt ist diese Studie mit der Nord-Süd-Ausrichtung des Betts oder der schlafenden Person in so einer räuberischen Zeitschrift erschienen. Was heißt das über die Qualität dieser Studie und was heißt das, können wir diese Aussage eigentlich knicken?
Naja, also zumindest ist es ein Zeichen, dass man da wirklich sehr vorsichtig sein sollte. Aber ich habe natürlich auch in die Studie reingeschaut. Die gibt es einfach als PDF im Internet zum Download und habe mir das Ganze mal zu Gemüte geführt. Und beim Lesen dachte ich mir auch echt, so schlecht ist die gar nicht gemacht. Aber ich muss auch sagen, es gab schon so ein paar Auffälligkeiten. Auch die statistische Auswertung, die halte ich für nicht verlässlich. Also da hätte ich so ein paar Rückfragen gehabt. Und die Schlussfolgerung, dass man das Bett jetzt in Nord-Süd oder Süd-Nord oder wie auch immer Richtung ausrichten sollte, die steht für mich auf sehr wackeligen Füßen. Also aufgrund der Studie würde ich jetzt niemandem empfehlen, im Schlafzimmer Möbel zu rücken.
Okay, alles klar. Das heißt, wir haben jetzt kein weiteres zu tun. Wir können an anderen Baustellen irgendwie arbeiten, wenn wir merken, wir können nicht schlafen. Die Ausrichtung des Bettes wird es wohl eher nicht sein. Christine, was nehmen wir denn jetzt aus der Folge mit über das Restless Legs Syndrom?
Es ist eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen und zumindest in Europa und Nordamerika sind wirklich sehr, sehr viele Menschen betroffen. Sie kann, und das tut sie auch in ganz vielen Fällen, den Schlaf stören und sorgt dafür, dass eben die Lebensqualität deutlich leidet, aber auch zum Beispiel das Unfallrisiko erhöht wird. Und deshalb sollte man das wirklich auch behandeln, wenn sich jetzt zum Beispiel einer unserer Hörerinnen und Hörer in unserem Gespräch und in unseren Beschreibungen wiedergefunden hat.
Genau, wenn ihr euch wiedergefunden habt in unseren Beschreibungen, wenn es euch so ähnlich geht wie Andi, dann wäre es natürlich super, euch bei eurem Arzt, eurer Ärztin zu melden. Ihr dürft euch natürlich aber auch gerne hier bei uns melden, wenn ihr das Bedürfnis habt, noch Fragen zu klären, wenn ihr noch eine Meinung von Christine dazu haben wollt. Und an der Stelle wollen wir noch Danke an Andi sagen, der uns so offen von seiner Erkrankung erzählt hat. Viele Grüße gehen raus an dich. Und dann sage ich, schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.